Die heutige Lesung steht in Matthäus 18, in den ausgeteilten Gemeindebibeln. Das ist die Seite 976. Und ihr oder sie sind eingeladen, auch die Bibel während der Predigt ruhig offen gehalten zu lassen. Matthäus 18 auf der Seite 976. Ich lese daraus die Verse 12 bis 20. Was denkt ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte? Lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eins von diesen Kleinen verloren geht. Sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, dann nimm noch ein oder zwei mit dir, damit jede Sache durch die Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Hört er nicht auf sie, dann sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie der Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr und auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Außerdem sage ich euch, wenn zwei von euch eins werden auf Erden, um irgendetwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das sind die Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir.
Lass uns zu Anfang noch beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns hier in deinem Namen versammelt hast. Danke, dass du verheißen hast, dass du mitten unter uns bist. Und wir bitten dich, dass jeder Einzelne heute das ganz persönlich spürt, vor allem wenn du nun zu uns allen sprichst. Wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. In einer Segnung kommt ja zum Ausdruck, dass man jemandem Gutes wünscht. Dabei wirken leicht unterschiedliche Vorstellungen in unseren jeweiligen Hinterköpfen, was denn genau ein Segen darstellt. Ich bin mir sicher, wir alle wünschen Nathanael ein gelungenes und erfolgreiches Leben, aber die Frage ist, was genau ist das denn? Was ist ein gelungenes, ein erfolgreiches Leben? Nach christlicher Vorstellung, und damit meine ich die Vorstellung, die Jesus selbst uns mitgegeben hat in der Bibel, gelingt ein Leben nur dann, wenn man es in Harmonie mit dem Schöpfer Gott lebt. Dass es einen Schöpfer gibt, das war den meisten Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort schon immer klar. Auch Logik und Naturwissenschaften weisen tatsächlich auf die Existenz eines Schöpfers hin. Dass es etwas Ewiges geben muss, geht daraus hervor, dass nichts von nichts kommt. Es muss schon immer etwas gegeben haben. Und die Frage ist, was ist denn genau das Ewige? Ist es diese Schöpfung, dieses Universum? Und die Naturwissenschaft sagt Nein dazu. Alles in diesem Universum, die kosmischen Konstanten, die Grundsätze der Thermodynamik, auch die genetische Forschung, weisen alle darauf hin, dass dieses Universum endlich ist und nicht ewig. Alles andere wäre tatsächlich unwissenschaftlich. Es wäre Spekulation. Und diese Erkenntnis steht natürlich in vollem Einklang mit dem biblischen Zeugnis von einem ewigen und unendlichen Schöpfergott, der dieses Universum geschaffen hat. Die Frage lautet also dann, wie kann Nathanael sein Leben in Harmonie mit diesem Schöpfergott der ihn erschaffen hat und uns erschaffen hat, leben. Wer ist dieser Gott? Aber wie denkt er? Was will er? Wie fühlt er? Wie kann man ihn kennen? Das sind die entscheidenden Fragen, die Nathanael für sich beantworten muss. Und wir als Gemeinde und die Eltern wollen da natürlich mit dabei sein in diesen Gesprächen. Nun, in unserem deutschen Gottesdienst gehen wir gerne Abschnitt für Abschnitt durch Bücher in der Bibel, und aktuell sind wir im Matthäus-Evangelium. Ein Evangelium ist eine Biografie über Jesus Christus, die in diesem Fall von einem seiner engsten Vertrauten geschrieben wurde. Wir finden vier solcher Evangelien in der Bibel, und sie alle lassen keinen Zweifel daran, dass Jesus selbst in einer ganz einzigartigen Beziehung zu Gott stand. Wie ein Sohn zu seinem Vater. So erzählt Jesus hier auch am Anfang dieses Abschnitts von Gott als einem Vater für den verlorenen Menschen, unsagbar wertvoll sind. Für Gott sind verlorene Menschen, verirrte Menschen unsagbar wertvoll. Jesus sagt hier, der Gott des Universums ist wie ein Mensch, der 100 Schafe besitzt. Ja, wir fangen hier in Vers 12 an. Und wenn eins sich verirrt, was wird er tun? Die Frage ist natürlich, was wird Gott tun? Und er geht. Er macht sich auf den Weg. Er sucht das Verlorene. Und wie wird er empfinden, wenn er es findet? Schaut euch Vers 13 an. Wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Wir kennen diese Freude, wenn man etwas Verlorenes findet. Und genau die empfindet Gott, wenn er einen verlorenen Menschen findet. Und das macht er auch hier klar in Vers 14. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eins von diesen Kleinen verloren geht. Gemeint sind die Kinder Gottes, die er als Vater sucht. Und ich denke, in diesen Worten steckt schon so viel über Gott, dass unser Denken auf den Kopf stellt. Man könnte damit einen ganzen Tag füllen und wahrscheinlich mehr. Gott ist ein Gott, der sich freuen kann. Vielleicht ist das neu für jemanden. Er ist nicht unpersönlich, er ist nicht gefühllos. Nein, dieser Gott, von dem Jesus erzählt, sein Vater, er freut sich. Und schaut euch an, worüber er sich freut. Er freut sich, wenn er ein verirrtes Schaf findet. Gemeint sind natürlich wir Menschen, wenn wir unser Leben weit weg von ihm, von Gott gelebt haben. Und wenn Gott uns findet und zu sich nach Hause holt, und nur nebenbei, das ist der Anfang eines gelungenen Lebens, dann freut sich Gott, dein Vater im Himmel, der ein verlorenes Kind in seinen Armen hat. Das spielt gerade eben der Nathanael in den Armen seines Vaters. Und diesen letzten Punkt lohnt es wirklich auszuleuchten. Was wir hier sehen, ist, dass Gott nicht passiv dort irgendwo weit weg in der Ferne wartet, ob wir vielleicht selber zu ihm zurückfinden, durch unseren Intellekt oder durch unsere Anstrengungen oder was auch immer. Nein, Gott geht. Gott macht sich auf den Weg. Er sucht seine wertvollen Kinder, die sich verirrt haben, bis er sie findet und sie zu sich reinholt. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Und wenn dich dieses Bild anspricht von Gott, dann wirst du auch das Leben und die Lehre von Jesus unheimlich ansprechend finden. Denn was ich meine ist, dass Jesus immer wieder Gleichnisse vom Verlieren und vom Finden erzählt. Eine Frau verliert eine Münze, sie sucht das ganze Haus ab, bis sie es findet. Und das Ergebnis? Eine Riesenfreude. Das ist Gottes Freude. Jesus erzählt auch von einem verlorenen Sohn, wie wir gerade eben schon im Interview gehört haben. Das war nicht geplant. Ein Sohn, der mit seinem Vater nichts zu tun haben will. Er lässt sich sein Erbe auszahlen, er verprasst es in einem fernen Land und dann zwingt ihn eine Hungernot zur Rückkehr. Er kommt zurück, stinkend von der Arbeit in einem Schweinestall. Und wie reagiert der Vater? Trotz all dem Schmerz, trotz all der Verletzung, rennt er seinem Kind. Er begegnet ihm mit Riesenfreude. Und die Botschaft darin: Im Himmel bei Gott geht eine Party an, der ein verlorener Mensch zu Gott zurückkehrt. Ist das nicht ein wunderbares Bild von Gott? Nun lass mich ehrlich sein, meine Hoffnung ist, dass es zu deinem Bild wird. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem Gott dich findet und dich zu sich heimnimmt. Wenn jemand verloren ist, dann macht Gott sich auf die Suche nach ihr und nach ihm. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie Gott sich denn auf den Weg macht. Wie findet Gott uns und wie kann man von ihm gefunden werden? Ich denke, diese Frage bringt uns zur Person von Jesus. Denn Jesus sagt direkt im Vers vor diesem Abschnitt, der Menschensohn ist gekommen. Jesus ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist die Mission von Jesus. Weil sein Vater im Himmel Verlorene retten will, deshalb ist Jesus gekommen, um uns aus unserer Verlorenheit heim zum Vater zu bringen. Das ist ein wichtiger neuer Gedanke. Wenn man verloren ist, dann muss man gerettet werden. Und das heißt auf der einen Seite, dass ein Leben weit weg von Gott, vom Schöpfer, kein sicheres Leben ist. Nur bei Gott ist man als kostbares Kind geliebt und geschützt, wenn man in Harmonie mit ihm lebt. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass unsere Verlorenheit nicht moralisch neutral ist oder vielleicht sogar gut. Wir leben in Gottes Universum. Aber wenn wir so leben, als gäbe es Gott nicht, dann können wir nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Wir leben in Gottes Universum. Was in meinem Geldbeutel steckt, gehört nicht mir, das gehört Gott. Meine Schuhe, meine Kleidung, mein Konto, meine Wohnung, mein Essen, alles gehört Gott. Meine Arme, meine Beine, mein Mund, meine Augen, mein Atem, mein Leben. Alles kommt von Gott. Es sind Gottes Atome, Gottes Energie hier in Gottes Universum. Und oft benehmen wir uns darin wie schlecht erzogen. Wir sagen nicht Danke. Wir behandeln seine Geschenke auch nicht sonderlich gut. Dazu müssen wir uns nur die Schöpfung anschauen, aber auch die Beziehung unter uns Menschen. Diese Welt ist das Gegenteil von der Harmonie mit dem Schöpfer. So wie der verlorene Sohn, der das Erbe mitnimmt und sich aus dem Staub macht, so laden auch wir Schuld auf uns. Und wir können nicht einfach so tun. Es wäre nicht fair, wenn wir einfach so tun würden, als sei nichts geschehen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Vergebung von Gott. Und die gute Botschaft lautet, Gott ist mehr als bereit, uns Vergebung zu schenken, denn Jesus kam, um zu retten, was verloren ist. Und seine Rettung bringt er durch Vergebung. Er kam, um unsere Schuld vor Gott zu bezahlen. Und genau das geschieht am Kreuz. Aber wenn man sich mit Christen unterhält, weiß nicht, wie es euch so geht, vielleicht sogar im Gespräch mit Sebastian und Marie, dann kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass sie irgendwie ständig vom Kreuz reden. Als wären Christen besessen davon, das höchste Fest der Christen dreht sich ganz um Jesu Kreuzestod und seine Auferstehung danach. Warum ist das? Und weil Jesus dort Vergebung möglich macht. Er erkauft dort die Vergebung, er zahlt unsere Schuld, damit wir frei vor Gott kommen. Er gibt sein Leben für uns, damit wir gerettet sein können. Er allein schenkt Vergebung. Und um gefunden zu werden, müssen wir zu Jesus finden. Wir brauchen nicht selbst tun, sondern wir brauchen uns nur ihm anzuvertrauen, ihm zu sagen, Jesus, bitte vergib mir. Jesus, bitte bring mich nach Hause zu deinem Vater. Ich möchte, dass er auch mein Vater wird. Und nach der Predigt werde ich uns allen Gelegenheit geben, dass wir unsere Schuld vor Gott bekennen. Das machen wir in jedem Gottesdienst. Das ist nichts Besonderes, aber ich denke, das ist ein genialer Moment, in dem man auch zum ersten Mal seine Vergebung empfangen darf. Und darin kommt natürlich noch etwas anderes zum Ausdruck, und das bringt uns zum eigentlichen Hauptteil dieser Predigt. Christen, auch Christen, verbocken es immer wieder. Nur weil man sich Jesus anvertraut hat, hört das nicht auf. Aber man setzt sich in Bewegung zu Gott. Und wenn man in Harmonie mit Gott lebt, dann beginnt das Lernen, wie man auch in Harmonie miteinander lebt. Und das ist wunderbar, dass Gott nicht nur möchte, dass wir in Harmonie mit ihm leben, sondern auch in Harmonie miteinander. Als wir Nathaniel vorhin gesegelt haben, haben wir ihn damit auch in unserer Gemeinde willkommen geheißen. Und nach dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben, könnte man Gemeinde ganz treffend folgendermaßen bezeichnen: Wir sind die Gemeinschaft der Gefundenen. Wir alle waren verloren, aber Gott hat uns gefunden. Im Glauben an Jesus kommt das zum Ausdruck: Gott hat uns gefunden. Wir sind die Gemeinschaft der gefundenen Kinder Gottes. Das erklärt auch, warum Jesus hier von Brüdern spricht, von Geschwistern. Ja, durch den Glauben an Jesus haben wir Gott als Vater. Wir werden Gottes Familie und wie unser Vater. Und unser Vater möchte, dass auch wir, dass seine Familie in Harmonie miteinander lebt. Das heißt, als Gemeinde wollen wir darauf achten, dass niemand verloren geht. Und das gilt besonders für eine ganz bestimmte Situation, die Jesus hier anspricht. Und die Frage, die im Hintergrund steht, ist: Wie soll man eigentlich damit umgehen, wenn ein Christ gegen den anderen sündigt? Das heißt, wenn er den anderen verletzt, sich ihm gegenüber lieblos verhält, in Worten oder in der Tat. Wie soll man damit umgehen? Ich denke, wir alle haben unsere Gedanken im Kopf. Jesus sagt, es geht darum, dem, der das getan hat, dem, der gesündigt hat, neu zu gewinnen. So wie Gott uns aus der Verlorenheit gewonnen hat, so sollen wir gewinnen, denjenigen gewinnen, der in Gefahr läuft, verloren zu gehen. Lies mir dazu ab Vers 15. Sündigt aber dein Bruder gegen dich, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das Verlieren und Gewinnen, das ist die Verbindung zwischen dem, was Jesus zuvor gesagt hat. Und wir sehen ja, dass dieses Sündigen eben genau das ist, was uns verloren macht. Der Grund dafür ist, dass Sünde Beziehung zerstört, die Beziehung zu Gott, dass wir nicht mehr in Harmonie mit ihm leben, aber auch die Beziehung zueinander, dass wir nicht in Harmonie miteinander leben. Wir alle sündigen, wenn wir Beziehungen strapazieren. Wenn wir Beziehungen sogar zerstören. Wie also geht man vor, um jemanden neu zu gewinnen? Nun, die Betonung liegt darauf, dass man ihn zuerst unter vier Augen darauf hinweist. Das heißt natürlich, dass die Sache nicht zu ernst sein kann, sondern so, dass man dem anderen persönlich begegnen kann. Und man sucht das Gespräch unter vier Augen. Ja? Hier heißt es, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Und das ist natürlich unheimlich weise. Ja, es hilft dem anderen, das Gesicht zu wahren. Es gibt dem anderen auch zuallererst Gelegenheit, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Vielleicht hat er es ganz anders gemeint, als wir es verstanden haben. Aber in jedem Fall heißt es, wenn so eine Situation entsteht, behält man das Ganze zuerst für sich und erzählt anderen nicht davon, man lästert nicht, so wie, glaube ich, in uns auch oft die Versuchung da ist, wenn wir uns verletzt fühlen. Aber hier heißt es, nee, wir wollen den Ruf des anderen nicht schädigen. Wir machen das zuerst mal unter vier Augen aus. Ja, wir wollen ja den anderen neu gewinnen. Wir wollen die Beziehung neu wiederherstellen. Darum geht es hier. Man muss bewusst machen, dass solche Situationen auch in Gemeinden immer wieder auftreten werden. Jemand sagt was achtlos daher. Jemand verletzt einen anderen. Jemand will die Peitsche knallen lassen, weil die Leute nicht ordentlich machen, was sie eigentlich sollen. Man wird neidisch, man wird genervt. Das lernt man erst nach und nach im Leben mit Jesus abzulegen. Und deshalb zeigt Jesus hier, wie man als Gemeinde eben trotzdem in Harmonie miteinander leben kann und wie man aufeinander Acht haben kann, damit jemand, den Gott gefunden hat, nicht wieder verloren wird. Nun, Jesus geht auch davon aus, dass der Idealfall nicht immer eintritt. Manchmal wird es vorkommen, dass der andere nicht hören will. Darum geht es ja im weiteren Teil, den Theo schon für uns gelesen hat. Was macht man dann? Nun hört er nicht auf sie, er hört nicht auf dich, nimm noch ein oder zwei andere mit dir, damit jede Sache durch zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Das heißt, auch hier ist das Ziel weiter, dass der Mensch ins Gespräch mit hineingenommen wird, dass er gewonnen wird. Dann will es dann gemeinsam Verständnis kommen, damit man wieder in Harmonie miteinander leben kann. Und man kann vielleicht auch drüber reden, wie es nächstes Mal besser laufen kann. Wenn dieser Schritt auch nicht fruchtet, erst dann muss das Ganze eine neue Stufe annehmen. Dann wird es Zeit, der Gemeinde darüber zu berichten. Auch bei diesem Schritt ist es immer noch das Ziel, den anderen zu gewinnen und zum Zuhören zu kommen. Aber wenn auch dann immer noch keine Abkehr erkennbar ist, bei dem, der gesündigt hat, der die Beziehung der dabei ist, eine Beziehung zu zerstören, dann wird es ganz schwierig. Denn dann ergeben sich ernsthafte Fragen, ob der andere wirklich mit dem gleichen Geist erfüllt ist wie die Gemeinde. Ob ihm Harmonie tatsächlich wichtig ist, Versöhnung wichtig ist. Und dann ist der letzte, oder der auch nicht vorletzte Schritt, dass die Gemeinde ihn nicht mehr als Teil ihrer Gemeinschaft betrachten kann. Das ist unheimlich schmerzhaft für beide Seiten. In unserer Gemeinde hat es das auch noch nicht gegeben. Aber Jesus gibt hier eine Möglichkeit vor, wie man Schritt für Schritt immer wieder dafür sorgen kann, dass Menschen in Harmonie miteinander leben. Warum tut er das? Weil es uns nicht einfach fällt. Weil wir gerne streiten, weil wir lästern. Und Jesus möchte, dass wir das ablegen. Nun, nachdem der Fokus in diesen Versen auf den Umgang mit dem, ich sag mal, dem der übertreten hat, dem Übertreter gelegen hat, geht es im nächsten Teil dann um das Verhalten des Betroffenen. Und Jesus fordert ihn auf, nicht seinen Schmerz festzuhalten, sondern neu zu vergeben, weil Gott immer vergibt. Neu zu vergeben, weil Gott vergibt. Das ist die Kehrseite, wie man in Harmonie miteinander lebt. Und wir haben diesen Abschnitt aus zeitlichen Gründen nicht gelesen und ich beschränke mich deshalb nur auf das Gerüst. An der Stelle lohnt es sich besonders, wenn ihr die Bibel vor euch aufhabt. Kommt mit mir zu Vers 21. Dort heißt es, da trat Petrus zu Jesus und sagte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7 Mal? Nun, wenn man einen Blick in die Lehre der damaligen Rabbiner wirft, dann wurde zu der Zeit gefordert, dass man 2 bis maximal 3 Mal vergibt. Ja, wenn es danach nochmal verboxt, dann bist du raus. Petrus hängt die Latte also schon einiges höher und vielleicht erwartet er jetzt von Jesus ein anerkennendes Nicken und ein Klopfen auf die Schulter. 7 Mal, Petrus? Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Aber Jesus antwortet mit folgenden Worten. Er sagt, ich sage dir nicht bis zu 7 Mal, sondern bis zu 70 Mal. 7 Mal. Natürlich meint er nicht, dass wir jetzt unseren Rechner rausholen und sagen, okay, bei 490 Strichen ist das Maß voll. Ja? Denn 7 hat ihm ja der Bibel ja einen symbolischen Wert. Sieben bedeutet nicht sehr viel, sehr groß, dafür steht symbolisch die 1000, sondern sieben steht für vollkommen. Sieben steht für vollkommen. Für wie viel Vergebung steht dann 70 mal siebenmal? Und wenn du Gott als Vater kennst und Teil seiner Familie bist, dann wirst du vollkommen vergeben. Jedes Mal neu. 70 Mal heißt immer wieder neu. Und den Grund dafür veranschaulicht Jesus mit einem neuen Gleichnis. Daher wird Gott mit einem König verglichen. Ich fasse das mal zusammen. Es kommt einer vor ihm, der schuldet die diesem König unfassbar viel Geld. Ja? 10.000 Talente, das ist unbezahlbar viel. Und der Mann fleht den König um Erbarmen. Und dann lesen wir in Vers 27, da wurde der König, also der Herr dieses Knechts, von Mitleid bewegt. Und er ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Und auch hier sollen wir wieder Gott mitdenken. Und vielleicht merkst du, wie wunderbar dieser Gott ist. Er ist barmherzig. Er ist von Mitleid bewegt. Er setzt Menschen frei. Er vergibt ihnen ihre Schuld. Er vergibt uns unsere Schuld. Und Gott vergibt vollkommen. Vor Gott hat deine weiße Weste nicht einen schwarzen Punkt, nicht einen Fleck. Und nun kommt der eigentliche Punkt. Wenn das so ist, wenn das bei dem Knecht so ist, der geht nun fröhlich nach Hause. Und er trifft auf dem Weg einen Mitknecht, der ihn selbst verschuldet. Im Vergleich ist es nicht viel. Aber als nun der Mitknecht dem Knecht ihm vergeben wurde, genauso nach der Armen fliegt, mit genau den gleichen Worten wie der Erste, da lässt der Knecht sich nicht erwarten. Und wir merken, wie pervers das ist. Wie falsch. Wenn einem so viel vergeben wurde, wie kann man dem anderen nicht ein wenig vergeben? Und genauso empfinden es auch die Mitknechte in Vers 31. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Weil die Mitknechte nämlich wie der König, wie Gott auch, Freude an der Vergebung haben. Und sie wurden sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Und er wird zornig. Und er revidiert sein Urteil und zieht seine Vergebung zurück. Und Jesus sagt am Ende, genau so ist es mit meinem himmlischen Vater, des lieben Königs. Wenn hier nicht jeder seinem Bruder und seiner Schwester seine Fehler vergibt, dann wird auch mein himmlischer Vater euch nicht vergeben. Liebe Gemeinde, Gott hat uns durch Jesus Christus eine unbezahlbare Schuld vergeben. Und das wird sich in der Gemeinde widerspiegeln. Das ist nicht einfach. Wir halten gern fest an den Dingen, die andere uns getan haben. Wir holen sie gern auch bei Gelegenheit wieder raus und halten sie dem anderen vor die Nase, damit der sich auch schön schuldig fühlt. Wenn wir Gott als Vater haben, ist das ein unakzeptables Verhalten. Und jetzt ist meine Frage an dich, gibt es jemanden, dem du vergeben musst? Vielleicht fällt es dir schwer, weil es so wehgetan hat. Vielleicht fällt es auch schwer, weil der andere immer wieder dasselbe tut. Ja? In Familien und Ehen passiert das ja. Ja, man kennt sich so gut und man macht immer wieder die gleichen Fehler. Man muss sich immer wieder neu vergeben, 70 mal 7 mal, in Ehen besonders. Sonst brechen sie auseinander. Wem musst du vergeben? Nun, vielleicht hilft es, wenn du Vergebung als Chance anerkennst. Ja, denn wenn du diesen Schritt unternimmst, dem anderen von Neuem zu vergeben, dann wird in dir etwas von deinem Vater sichtbar. Genauso hat Gott dir und mir vergeben. Am Kreuz hat er durch Jesus ein für alle Mal den vollkommenen Preis gezahlt, damit er uns für immer und jedes Mal neu seine vollkommene Vergebung zuteil werden lassen. Gott will, dass du frei bist. Gott will, dass du frei bist von aller Schuld. Gott treibt dich nicht mit Schuldgefühlen hier in den Gottesdienst. Er treibt dich nicht mit Schuldgefühlen dazu, irgendetwas für ihn zu tun. Nein, du bist frei und ein kostbares Kind. Und du bist auch frei zu vergeben. Ganz loslassen. Wem wirst du vergeben? Der Gott des Universums will unser Vater sein. Jesus ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft der Gefundenen. Sie ist die Gemeinschaft der befreiten Kinder Gottes. Eine bessere Botschaft gibt es nicht in dieser Welt. Also lehn doch nicht diesen Gott. Wenn du heute noch nicht an Jesus glaubst, dann hoffe ich, dass du Appetit bekommen hast. Denn der Glaube an Jesus garantiert nicht nur Nathanael ein Leben, das gelingt. Jesus garantiert auch dir ein Leben in Harmonie mit Gott. Nur so wird dein Leben gelingen. Und vielleicht bist du bereit, jetzt gleich nach der Predigt dieses Gebet mitzubeten, das ich angekündigt habe, indem wir unsere Schuld vor Gott bekennen und auch Vergebung durch Jesus neu empfangen. Wenn du heute als Christ zugehört hast, dann hoffe ich, dass du bestärkt darin würdest, in Harmonie mit Gott und miteinander zu leben. Vielleicht heißt das, dass du einen Bruder oder eine Schwester auf eine Sünde aufmerksam machen musst. Vielleicht heißt es, dass du jemandem neu vergeben musst. In beidem wird etwas sichtbar von Gott dieses Universums, der dich als Vater gefunden hat. Und der mit dir leben will, als seinem geliebten Kind. Lass uns doch zum Abschluss nun beten. Und ich werde langsam beten, damit ihr das mitbeten könnt. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die gute Botschaft von Jesus Christus. Wir danken dir für Vergebung, für Freiheit und danken dir für deine Liebe als Vater. Und wir treten vor dich als schuldige Menschen. Wir bekennen dir, dass wir dich nicht von ganzem Herzen geliebt haben. Wir haben dir nicht gedankt für das Gute in unserem Leben. Und wir haben die Menschen um uns herum nicht so geliebt, wie du uns liebst. Bitte vergib du uns unsere Schuld. Barmherziger Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass er für uns gestorben ist. Vertrauen auf ihn möchten wir leben als deine geliebten Kinder mit dir und für dich hier auf dieser Erde und in Ewigkeit. Bitte hilf jedem Einzelnen, damit wir deinen Sohn im Glauben an deinen Sohn wachsen und ihm nachfolgen. Vater, wir bitten dich ganz konkret um die Kraft, dass wir in Harmonie miteinander leben können. Dein Sohn Jesus hat uns hier gezeigt, dass wir Sünde ansprechen sollen. Hilf du uns auch, davon umzukehren. Hilf uns, dass wir einander vollkommen vergeben, so wie du uns vergeben hast. Danke, dass du unsere Gebete erhörst. Und wir bitten dir uns unseres Herrn Jesus Christus. nun allen, die dieses Gebet im Glauben an Jesus mitgebetet haben, denen verspricht die Bibel volle Vergebung ihrer Sünden. Ja, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, verspricht Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen und glauben an Jesus, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit vergibt, erreicht. Und wenn du noch nicht zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann hoffe ich, dass du dich weiter mit diesem Thema beschäftigst. Denn du bist in Gefahr, du bist verloren. Und mein Wunsch für dich ist, dass der Vater dich findet. Er ist ein liebevoller Vater, der sich über uns Menschen erbarmt, und wir alle brauchen Erbarmen. Jeder Mensch braucht Erbarmen, und das wollen wir nun auch in unserem nächsten Lied miteinander singen. Du allein rettest mich.